Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Schönen guten Abend und freuen Sie sich mit mir auf drei besondere Musikerlebnisse. 15 Stunden Stockhausen in Amsterdam beim Holland Festival wurden die wichtigsten Teile des Zyklus Licht aufgeführt. Selten gespielt, Sylvain Cambrelin dirigiert in Frankfurt am Main die Oper Kroll Roger von Karol Szymanowski und The Good, the Bad and the Queen. Die Briten haben ihre Tour durch 4 Länder heute in Berlin gestartet. 26 Jahre lang, von 1977 bis 2003, hat der Komponist Karl-Heinz Stockhausen an einem Zyklus aus Musiktheaterstücken gearbeitet. Er hat 7 Teile, so wie die Woche Tage hat. Ein Werk zu komponieren, das den Schöpfungszyklus, Höhen und Tiefen eines ganzen Lebens umschließt, das war das Vorhaben. Stockhausen gab ihm den Titel Licht. Wir hören hinein in den 3. Tag, an dem geht es um Invasion und Explosion. »29 Stunden Musikmaterial« standen der holländischen Nationaloper zur Verfügung und daraus ist eine 15-stündige Aufführung erarbeitet worden, die an 3 Tagen gespielt wurde. Am Freitag ist in Amsterdam das Holland-Festival mit dem 1. Teil des Stockhausen-Werkes »Licht« eröffnet worden. Und ich freue mich jetzt, Jörn-Florian Fuchs in Amsterdam zu sprechen, denn er kommt gerade aus der Aufführung des 3. Teils. Guten Abend, Herr Fuchs.
Hallo, einen schönen guten Abend.
Das ist bestimmt ein ungemein energetisches Erlebnis, so eine Marathonveranstaltung. In was für einer Verfassung treffen wir Sie an?
Ja, auch jetzt bin ich eigentlich im Moment sehr geerdet. Es zieht im Moment ein Gewitter auf. Das ist insofern wichtig, diese Information, weil es vor kurzem noch das sogenannte Helikopter-Streichquartett gab. Das bedeutet, dass 4... in dem Fall weibliche Mitglieder eines Streichquartetts in Helikoptern über uns hinwegflogen und gespielt haben. Und das wurde live dann in den großen Gasometer hier in der Westergasfabrik im Westen von Amsterdam übertragen. Und bei so einem schlechten Wetter ist es natürlich nicht möglich. Jetzt gab es zum Ausklang noch die Engelprozession, 45 Minuten Chor a cappella mit Anbetungsgesängen und eben einem sehr harmonischen Schluss.
Das hat es ja zuvor noch nicht gegeben, dass ein Orchester unterstützt von einem Festival und der Stockhausen-Stiftung die wichtigsten Stücke dieses großen Projektes aufführt. War der immense Aufwand die Sache wert?
Das war es auf jeden Fall und das liegt vor allem, denke ich, daran, dass Pierre Audi, der Regisseur, nicht in jedem Punkt das wirklich deutet und interpretiert, sondern überwiegend sogar etwas macht, das er Mise en Espace nennt, also gleichsam eine Inszenierung, ein Hineininszenieren in einen Raum und das ist eben dieser überwältigende Gasometer. Solche Orte kennen wir ja zum Beispiel von der Ruhrtriennale, da wird das auch genutzt und das ist erstmal akustisch fantastisch, weil ja Stockhausen viel Elektronik vorschreibt und viel Raumklang und da sind also die Lautsprecherbatterien wirklich überall im Himmel dieses Gasometers und auch ringsherum angeordnet und auch für so Chorstücke wie eben diese Engelprozession ist das toll, weil sich die unterschiedlichen Chorgruppen dann im Raum bewegen können und auf Podien steigen können und man gleichsam sozusagen wirklich ein immersives Klangerlebnis haben. Auf einen Punkt gebracht, es geht ganz zentral darum, die Musik von Stockhausen hier darzustellen, zu übersetzen und eben klangsinnlich erfahrbar zu machen. Das ist eigentlich der Hauptpunkt bei diesem Projekt.
Stockhausen mischt ja in dieser Heptalogie mystisch-religiöse Themen mit autobiografischen. Welche biblischen oder auch andere Figuren treten denn da auf?
Ja, es gibt ja 3 Hauptfiguren, das sind Eva, Michael und Luzifer, die sind ein bisschen an der Bibel orientiert, aber nicht nur. Sie sind auch am Leben und am zum Teil sehr esoterischen Denken von Stockhausen orientiert. Manches ist ganz konkret verstehbar. Es gab zu Beginn fast die komplette Oper Donnerstag aus Licht. Das ist der Werdegang, ja, eigentlich des jungen Karl-Heinz Stockhausen, auch bis zu einem Examen, also als junger Musiker, als junger Komponist. Das Ganze wird da wirklich übersetzt, sodass man das nachvollziehen kann. Und da dann gibt es Stücke, die sind so abgedreht und sind in ihrer, ja auch in ihrer sprachlichen Konnotation fast nicht verstehbar. Da wird eben in fremden, erfundenen Sprachen gesungen und gespielt und es gibt zum Beispiel in diesem Stück, das wir gerade gehört haben, Invasion, Explosion, den überwältigenden Kampf zwischen Lucifer und Michael. Das wird musikalisch vor allen Dingen dargestellt, auch durch viel Elektronik. Und am Ende dieses 80-minütigen Stücks kommt dann der sogenannte Synthifu. Das ist eine Fantasiefigur mit einer riesen Pappnase und ganz merkwürdiger Frisur. Und der spielt dann 20 Minuten völlig absurde Geschichten am Synthesizer. Da kommt dann immer neben so einer Privatmythologie und einer Esoterik von Stockhausen und eben einer in einem gewissen biblischen Bezug, kommt immer das hinein, was Wolfgang Riem, ein berühmter Kollege von ihm, mal sagte, der ganze Stockhausen ist in allem Pathos, in aller Ernsthaftigkeit nie zu denken ohne den Kölner Karneval. Das spielt eine Rolle und das wird hier auch durchaus nicht ironisch gebrochen, aber der Humor wird auch betont, dass das Ganze also einerseits verrückt, esoterisch ist und andererseits aber auch bodenständig und humorvoll.
Wie viele Räume, Herr Fuchs, wurden denn bespielt? Aus wie vielen Quellen drang denn Klang auf die Zuhörer ein? Die Helikopter hatten Sie eingangs erwähnt, also der Himmel wird auch genutzt, aber was noch?
Ja, es spielt sonst tatsächlich alles nur, in Anführungszeichen, in diesem Raum, wobei der Raum ganz vielfältig bespielt wird. Es gibt ein Geflecht aus verschiedenen Neonröhren, die also nicht ganz starr aussehen, sondern gebogen sind. Man geht also in eine Lichtinstallation, in einen Licht- und Klangdom hinein und es wird der Zuschauerraum ständig neu angeordnet. Man schaut mal zur einen Seite, zur anderen, dann ist man in kleinen Grüppchen, dann sitzt man wieder fast wie im klassischen Theater. Es ist tatsächlich der Raum, der dann durch verschiedene Stahlkonstruktionen, immer, die auch verschoben werden, neu bespielt wird und es gibt manchmal auch einfach nur Stücke elektronische Musik, die auch mal eine Stunde läuft, wo unterschiedliche Lichtspiele stattfinden und dann gibt es eine volle Inszenierung mit Kostümen, mit allen auch Gesten, die Stockhausen komponiert hat und vorschreibt. Und manchmal ist es ein bisschen halb konzertant und reduziert. Aber es ist wirklich ein Erlebnis, ein Ritual, das man über diese drei Tage und auch Nächte, muss man sagen, erlebt. Mit über 600 Mitwirkenden, mit Kinderchor, mit diversen Musikerinnen und Musikern. Und es gab ein eigenes Masterstudium. Das heißt, einige der Musiker haben 2 Jahre lang diese Partien studiert und sie jetzt heute erstmal zur Aufführung gebracht. Und da kann man noch sagen, dass die Befürchtung, die auch die Stiftung zum Teil immer wieder geäußert hat in den letzten Jahren, dass nur die von Stockhausen selbst noch instruierten Leute das können, das stimmt nicht. Die sind alle auf einem so hohen Niveau. Also es gibt Stockhausen, kann man spielen, sozusagen auch als zweite und dritte Generation.
Mit einer 15-stündigen Aufführung des Stockhausen-Werkes Licht ist in Amsterdam das Holland-Festival eröffnet worden. Der Musikkritiker Jörn Florian Fuchs ist in das Klanguniversum von Karl-Heinz Stockhausen eingetaucht. Vielen Dank, Herr Fuchs, für Ihre Schilderung.
Vielen Dank, danke Ihnen.
Der polnische Komponist Karol Szymanowski gehört für Musikwissenschaftler zu den Schlüsselgestalten des 20. Jahrhunderts. Seine Werke wurden in ganz Europa und den USA aufgeführt, heute aber werden sie selten gespielt. In Frankfurt ist man damit nicht einverstanden. Dort ist jetzt Szymanowskis Oper Król Roger, König Roger, neu inszeniert worden. Die Uraufführung erlebte das Werk übrigens 1926 in Warschau. Sylvain Cambrelin hat den Abend dirigiert, Johannes Erhard führte Regie und Natascha Pflaumbaum ist nun für uns da, um die Premiere zu bewerten. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Was für ein Charakter ist dieser König Roger?
Naja, er ist in erster Linie ein Herrscher und Szymanowski hatte ja eine große Affinität zu Sizilien und deswegen hat er diese Geschichte wahrscheinlich auch dort spielen lassen. Also König Roger herrscht über ein sehr, sehr frommes, man muss schon sagen, erzorthodoxes Volk und dieses Volk hat eben das Problem, dass plötzlich bei einem Gottesdienst sich eine Aufmacht ausbricht. Da gibt es einen Hirten, einen Wanderprediger und der mischt auf einmal die ganze Masse auf. Und dieser König Roger ist nun hin und her gerissen und was er machen soll. Er muss also die guten Sitten wieder bewahren und ich glaube, das Ganze ist so in dieser Zeit situiert, damit man sehr genau zwischen Gut und Böse, zwischen Schwarz und Weiß unterscheiden kann. Denn genau so hat Johannes Erhard die Geschichte in Frankfurt auch verstanden.
Johannes Erhard wurde vor der Premiere mit den Worten zitiert, dass Kohl-Roger endlich mal eine Oper sei, in der es mehr ums Hören als ums Sehen gehe. Was heißt denn das für seine Regie?
Naja, in erster Linie denkt man, oje, eine Normannengeschichte aus dem Mittelalter. Bringt er sie so auf die Bühne? Nein, bringt er nicht. Er erzählt die Geschichte so, dass man sie ensuite auch verstehen kann. Sie ist ganz einfach auch zu verstehen. Eben der Hirte tritt auf, die Leute werden durcheinander gebracht, sie fordern seinen Tod, dann gibt es Anhänger, dann gibt es das Eheproblem zwischen König Roger und Roxane. Das ist alles sehr, sehr narrativ, könnte man meinen, aber Johannes Erhard, der legt diese Geschichte eigentlich nur dar. Er erzählt sie nicht so, wie man eine Geschichte ensuite erzählen würde, sondern er benutzt sie eigentlich, um eine andere Frage auf der Bühne zu verhandeln, nämlich, was macht man, wenn der Fremde daherkommt und uns die Welt neu erklärt, wenn auf einmal alles durcheinander gerät durch den Fremden. Also das ist quasi nur so ein Gerüst, in dem er diese Frage verhandelt und am Ende ist es nämlich tatsächlich die Frage, die man sich selber stellt. Was ist es, wenn plötzlich das Fremde in einem selbst aufbricht? Und dann finde ich, wenn man die Geschichte so sieht, den Fremden also völlig entpersonalisiert, ist es völlig egal, wann und wo das Ganze spielt, dann muss man eigentlich nur noch hören und genau die Symbole auf der Bühne zusammenfügen.
Legt denn der Regisseur eine Antwort nahe, beziehungsweise das Werk selbst?
Ja, durch Johannes Leyacker gibt es ein sehr, sehr klares Bühnenbild. Also das ganze Personal ist in Schwarz und Weiß gekleidet. Also die Erzorthodoxen sind alle schwarz, auch König Roger. Roxane, die ist eine schillernde Person, weil sie mal hier und mal da sich zugehörig fühlt, also mal zum Hirten und mal zu ihrem Mann, hat verschiedene Kostüme. Der Hirte ist in weißes Leinen gekleidet. Die Bühne insgesamt ist völlig abstrakt. Also es gibt nur gerade Linien, horizontal und vertikale Linien. Es gibt ein paar Video- oder Bildprojektionen, ein ganzes Cluster, eine Collage von Bildern, die so ein bisschen an so russischen Symbolismus der 20er Jahre so erinnern, so alte Schwarz-Weiß-Spielfilme. Aber das ist ganz dezent gemacht. Man sieht eigentlich einen kargen, ja, Bühnen ausgestellten Raum mit Linien in Schwarz und Weiß. Und dieses Schwarz und Weiß ist eben diese Welt, in der man sich entscheiden muss, ja oder nein.
Wir hören jetzt dein Chor und den Erzbischof, der Roger auffordert, die Sitten zu wahren. Klang ist so voluminös, man glaubt sich fast in einem Kirchenschiff, wie in einer Messe, sehr sakral das Ganze. Gibt es auch andere Bewegungen in der Musik?
Also die Musik ist bombastisch, die ganze Oper ist auch als Mysterium von Szymanowski betitelt worden und es wird noch größer, noch bombastischer. Chor spielt eine große Rolle. Eben haben wir als Erzbischof Alfred Reiter gehört, aber die vier Hauptsolisten, also König Roger, Roxana, der Hirte und Ed Risi, sind fantastisch besetzt. Die müssen sich gegen diesen wirklich großen, megalomanen Chor, der immer wieder den Zuhörer in den Bann zieht, auch wirklich durchsetzen. Lukas Golinski, Sidney Mancasola, Gerard Schneider und AJ Glückert. Also eine fantastische Besetzung, muss man wirklich sagen. Und Sylvain Cambrelin, der Dirigent, der schafft es tatsächlich, so einen Kathedralencharakter herzustellen. Die Musik steht auf der Bühne wie eine riesige Kirche. Er macht große Bögen, sodass, das sind ja 85 Minuten, die man tatsächlich auch durchkomponieren und durchdirigieren muss. In einer großen Geste nehmen muss, weil es sich immer stärker steigert, immer größer wird. Und am Ende ist es ein richtig knallender, großer Chor, weil das Ganze einfach einen berauschen soll, mystisch mitnehmen soll. Also das, was quasi in uns aufbricht, wenn das Fremde sich freie Bahn bricht, das ist die pure Ekstase und das ist die Botschaft an diesem Abend.
Sylvain Cambrelin kehrte als musikalischer Leiter dieser Neuproduktion an die Oper Frankfurt zurück. Er war einmal Generalmusikdirektor und künstlerischer Intendant. Bekam er einen extra Applaus heute Abend?
Er bekam guten Applaus. Alle bekamen großen Applaus, muss man sagen. Chor, die Solisten, Cambrelin, auch das Regie-Team, also ein sehr zufriedenes Publikum, die Premiere fantastisch, das hat man selten. Es war ein einziger großer Wurf. Es stimmte überall.
An der Frankfurter Oper wurde heute zum ersten Mal Karol Szymanowskis Oper Kroll Roger, König Roger, aufgeführt in der Regie von Johannes Erath. Unsere Premierenkritikerin war Natascha Pflaumbaum. Ihnen besten Dank. Der Film Die Stadt ohne Juden ist 95 Jahre alt. Lange galt er als verschollen, bis 2018 dann überraschenderweise eine restaurierte Fassung in Wien aufgeführt werden konnte. Und nun sorgt der Film wieder für Gesprächsstoff. Nach der Wiener Ausstellung Die Stadt ohne Juden, Ausländer, Muslime, Flüchtlinge, die jetzt auch für München neu aufbereitet wurde. Wir haben darüber am Donnerstag in Fazit berichtet. Zeigt Arte morgen Abend den restaurierten Film. Jörg Taschmann kennt das Werk und sprach mit Nikolaus Vostri vom Filmarchiv Austria über dessen Bedeutung.
Im fiktiven Land Utopia bricht 1924 der soziale Notstand aus. Mitten in der Inflation beherrschen die Wiesenspekulanten und Massendemonstrationen den Alltag. Die Stimmung heizt sich auf, die Schuldigen sind für viele verarmte und aufgehetzte Teile der Bevölkerung die Juden. Der populistische Bundeskanzler nutzt dies aus und beschließt mit Hilfe antisemitischer Politiker und Gönner ein Ausweisungsgesetz. Alle Juden, auch die Getauften und die Kinder aus sogenannten Mischehen, müssen bis zum 25. Dezember Utopia verlassen. Lange Zeit blieb dieser österreichische Stummfilm aus dem Jahr 1924 verschollen. 1991 erhielt das Filmarchiv Austria aus den Niederlanden eine stark gekürzte, 60 Minuten lange Fassung. Erst 2015 fand ein Sammler auf einem Pariser Flohmarkt den Film in einer Länge von fast 90 Minuten. Nikolaus Vostri, Geschäftsführer und Leiter der Filmsammlung des Filmarchivs Austria, zu den Unterschieden der Fassungen.
Wenn wir uns die Fassung anschauen, die uns bisher bekannt war, die 1991 in Amsterdam gefundene, so war uns überhaupt nicht bewusst, dass in diesem Film unglaublich viele Sequenzen vom jüdischen Leben in Wien abgebildet sind. Also ganz großartige Synagogenszenen, die für uns aufgrund des enormen Verlustes dieser Kultur natürlich fast dokumentarischen Charakter haben. Was uns auch nicht bewusst war, dass in dem Film jetzt, wie wir ihn in Paris gefunden haben, auch wirklich pogromartige Szenen drinnen sind, wo man nicht nur Juden verbal angreift, sondern sie wirklich körperlich attackiert, einfach nur, weil sie Juden sind. Was wir aber jetzt wissen, ist, dass dieser Film einfach Bilder hat, die eigentlich über den Roman hinausgehen.
Die Verfilmung des 1922 erschienenen utopisch-satirischen Romans »Die Stadt ohne Juden« von Hugo Bettauer verwässerte viele Aussagen. So wird die Stadt Wien im Film als Utopia bezeichnet, österreichische Parteien jedoch nicht näher bestimmt. Der Autor distanzierte sich von der Verfilmung. Das Drehbuch schreiben die jüdische Autorin Ida Jenbach und der österreichische Regisseur des Films Hans-Karl Breslauer. Beide behielten das Happy End der Romanvorlage bei. So führt die Verbannung der Juden langfristig zu noch größeren wirtschaftlichen Turbulenzen. Und so kippt die Stimmung. Als der Film 1924 in die Kinos kam, wurde er sehr kontrovers aufgenommen.
Als der Film anlief, ist er in den großen Wiener Premierenkinos angelaufen, auch im größten, im Zirkus Busch Kino, und galt als ein großer Erfolg. Innerhalb kurzer Zeit jedoch ist eigentlich der Film aus dem Programm genommen worden und es hat etwas gewirkt, nämlich der enorme politische Gegenwind. Wir wissen, dass er dann, als er in Wiener Neustadt zum Beispiel gelaufen ist, dass die Vorführungen von Nazis so gestört wurden, dass abgebrochen werden musste und zum Beispiel in der Heimat des Führers, also in Oberösterreich, das damals durchaus als antisemitisch galt, ist dieser Film gar nicht erst erlaubt worden.
Bis heute ist Die Stadt ohne Juden ein so ungewöhnliches Werk aus der Stummfilmzeit, dass die Aufführungsgeschichte und das Schicksal des Films seine cineastischen Qualitäten weit überstrahlen. Erschreckend sind die Parallelen zum faschistischen Antisemitismus in Deutschland, der nur 9 Jahre nach der Uraufführung des Films den Alltag von Grund auf veränderte. Dann bekommt Die Stadt ohne Juden fast etwas Prophetisches. Auch deshalb wollte man den Film so schnell wie möglich restaurieren, erklärt Nikolaus Vostri.
Stadt ohne Juden ist für uns, für das Filmarchiv Austria, nicht einfach einer der vielen österreichischen Stummfilme, der zum Glück jetzt wieder dem Vergessen oder dem Verschwundensein entrissen werden konnte, sondern er ist eigentlich wichtig als ein politisches Statement. Als ein Statement gegen Antisemitismus, gegen Xenophobie und vor allem gegen das politische Instrumentalisieren von Ängsten. Und da ist leider die Situation so, dass es auch heute wieder brisant ist und wir dachten, dass dieser Film 100 Jahre Republik Österreich, also ein ganz wunderbares Geburtstagsgeschenk für diese Republik wäre.
Ein Geschenk ist übrigens auch die Musik zur Neufassung, komponiert von der österreichischen Avantgarde-Musikerin Olga Neuwirth. Sie schafft es, den Bildern eine zusätzliche, manchmal sogar expressionistische Dimension zu verleihen. Möglich wurde die Rettung des Films nur, weil das Filmarchiv Austria eine Crowdfunding-Kampagne startete. Über 700 Filmretter und Filmretterinnen ermöglichten, dass Die Stadt ohne Juden nun in einer digital restaurierten Fassung vorliegt. Der Staat Österreich mit seiner Institution und die Stadt Wien hatten vorher keine Bereitschaft erkennen lassen, dieses so wichtige historische Filmdokument zu würdigen.
Jörg Taschmann berichtete über die Entstehung und Geschichte eines 95 Jahre alten, wiedergefundenen, restaurierten Films. Arte strahlt ihn am 3. Juni aus.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Wegen der geplanten Teilnahme eines AfD-nahen Künstlers ist die 26. Leipziger Jahresausstellung abgesagt worden. Auf der Schau sollten Arbeiten von insgesamt 36 Leipziger Künstlern gezeigt werden. Darunter auch Werke des Malers Axel Krause. Zu den Hintergründen Nadja Baschek.
Krause ist Mitglied des Kuratoriums der AfD-nahen Desiderius-Erasmus-Stiftung. Zudem hatte er sich letztes Jahr auf seiner Facebook-Seite gegen sogenannte illegale Masseneinwanderung geäußert, woraufhin sich seine Leipziger Galerie von ihm trennte.
Man könne einen Ablauf wie in den vergangenen Jahren nicht gewährleisten und Künstlern wie Besuchern die politisierte und aufgeheizte Situation nicht zumuten, teilte der Veranstalter mit. Das US-Justizministerium will die Geschäftspraktiken von Google auf mögliche Verstöße gegen das Kartellrecht prüfen. Der Suchmaschinendienst und sein Mutterkonzern Alphabet werden von Wettbewerbshütern seit geraumer Zeit kritisch beäugt. 2017 verhängten EU-Kartellwächter eine Strafe in Höhe von 2,7 Milliarden Dollar gegen das Unternehmen. Das Urteil lautete damals, Google habe seine Dominanz im Geschäft mit der Internetsuche ausgenutzt und dem eigenen Preisvergleichsdienst Google Shopping einen unzulässigen Vorteil verschafft. Popstar Taylor Swift ruft Fans und Politiker dazu auf, sich für das Gleichstellungsgesetz Equality Act einzusetzen. Dieses würde der LGBT-Gemeinde besseren Schutz vor Diskriminierung bieten. Dazu startete sie eine Online-Petition an den US-Senat. Der Gesetzentwurf war im Mai vom US-Repräsentantenhaus verabschiedet worden und benötigt nun die Zustimmung der zweiten Kammer. Zudem warb sie beim republikanischen Senator ihres Heimatstaates Tennessee um Unterstützung und appellierte an ihre Fans, es ihr gleichzutun und ihre eigenen Senatoren anzuschreiben.
Das waren die Kulturnachrichten von Jean-Türk Kiran. Und gleich geht es um den Deutschland-Tour-Auftakt der Band The Good, The Bad and The Queen. Gerade ist das Konzert in Berlin zu Ende gegangen. Hier ein Ausschnitt aus dem Titelstück ihres neuen Albums Maryland.
So rebuild the railways, firm up all the roads. No one is leaving now, this is your home. And the horse is the fox, this is sheep and the cows. Bow down on their knees to the fanfare of progress, it's always the same. We cheer on the clowns as they roll into town, but their faces look tired and sad to me and carry the terrible things they've seen. All lost in a
Maryland, der Titeltrack des neuen Albums von The Good, The Bad and The Queen, ist ein Abschiedslied auf eine große Liebe. Sie könnte eine Person sein, aber auch das eigene Land. Großbritannien, das vor 3 Jahren entschieden hat, nicht länger Teil der Europäischen Union sein zu wollen. Damon Albarn und seine All-Star-Band können sich mit diesem Votum nicht abfinden. Gerade haben die 4 Musiker im ausverkauften Astra Kulturhaus in Berlin-Friedrichshain ihr neues Album vorgestellt. Meine Kollegin Elisa Hirsemann war dabei. Hallo, Frau Hirsemann.
Schönen guten Abend.
War denn beim Konzert noch etwas von der Trauer über den Brexit zu spüren bei den Musikern von The Good, The Bad and The Queen?
Maryland, der gerade gehörte Song, war der erste Song des Abends und setzte dann erstmal den Ton. Also das Bühnenbild tat dann noch sein Übriges. Es war ein riesiger, bedruckter Stoff mit einer Stadtkulisse, mit Kirche, Wolken, grau in grau, Lampen mit rotem Stoff, waren bespannt mit Kordeln, die da so dran rumbaumelten. Es war alles etwas düster. Die Stimmung änderte sich dann allerdings in den etwas mehr als 1,5 Stunden. Also es wurde deutlich heller. Es kamen kirmesartige Lieder mit Leierorgel dazu, die was von Brecht und Weil hatten, die dann aber vom Schlagzeuger Tony Allen mit Afrobeat-Rhythmen aufgeheitert wurden. Und es gab jede Menge kleine Inseln des Glücks. The Good, The Bad, The Queen waren heute zu 9 auf der Bühne. 3 Streicher, 1 Cellistin, 2 Geigerinnen, Schlagzeug, Bass, Gitarre, Klavier, Percussions und Keyboard.
Die All-Star-Band gibt es seit 2005. Was ist so besonders an ihr?
Sie haben, also dieser Begriff All-Star-Band, da muss man zu sagen, The Good, The Bad and The Queen, das sind vor allem Damon Albarn, 51 Jahre alt. Er war Mastermind bei Blur und ist jetzt bei den Gorillas. Viele sehen ihn als ein musikalisches Genie, das irgendwie nicht müde wird, immer wieder neue Ideen zu entwickeln. Ein anderes Genie in dieser Band sitzt am Schlagzeug. Das ist der 78-jährige Tony Allen, der zusammen mit Fela Kuti als Erfinder des Afrobeat gilt. Auch Paul Simonon, der bei The Clash Bass spielte, ist mit dabei. Und Simon Tong, ursprünglich mal Gitarrist bei The Verve, ist Teil von The Good, The Bad and The Queen. Also da kommt schon einiges an Musikgeschichte zusammen, an Wissen und Können. Musikalisch herrscht in dieser Band eine sympathische, lässige und unaufgeregte Abgehangenheit. Und trotz dieser Lässigkeit und Unaufgeregtheit will die Band aber was.
Ist denn das neue Album Maryland eher nostalgisch sehnsüchtig geraten, weil man sich so sehr bessere politische Zeiten wünscht?
Ja, also dieses Album ist eine Reaktion tatsächlich gewesen auf das Referendum 2016, als Großbritannien am Tag danach, am 23. oder 24. Juni, in so einer Art Schockstarre war und viele sich wirklich gefragt haben, wie konnte das überhaupt so weit kommen, dass Großbritannien nicht mehr oder viele Menschen in Großbritannien nicht mehr Teil der Europäischen Union sein wollen. Das fragen sich ja viele heute noch. Und für Damon Albarn ist es irgendwie besonders schrecklich, weil er ist das Gegenteil eines Nationalisten. Er ist ein Internationalist, er ist Kosmopolit. Seine Identität ist multikulturell und für Albarn ist es nach wie vor ein unerträglicher Gedanke, dass Großbritannien nicht länger Teil der EU sein wird. Und das spiegelt sich tatsächlich in diesem Album wieder.
War denn das Publikum im Astra, es war ja ausverkauft, mit dem Abend voll zufrieden?
Also ich möchte behaupten, dass keiner der 1500 Leute im Publikum dieses Konzert von The Good, The Bad and The Queen nicht gut fand. Ich habe in sehr, sehr viele glückselige Gesichter geschaut. Damon Albarn, der ja auch sehr grummelig sein kann, war extrem gut gelaunt, streckenweise fast mit einem Hang zur Albernheit. Die Band ist schon seit ein paar Tagen in Berlin, hat Sightseeing gemacht. Sie waren im Deutschen Historischen Museum zum Beispiel in der Ausstellung zur Weimarer Republik. Sie haben sich hier irgendwie, sie haben sich's gut gehen lassen. Albarn spricht auch etwas Deutsch und meinte, ich liebe Berlin. Und ich könnte mir persönlich vorstellen, dass es auch ganz schön ist, für ihn und seine Bandkollegen mal von der Insel runterzukommen und den Brexit Brexit sein zu lassen. Und am Ende des Konzerts, da war es dann auch gar nicht mehr melancholisch, sondern lebhaft, laut und mitreißend. Und was mir dieser Abend mit The Good, The Bad and The Queen mal wieder gezeigt hat, ist, dass was Musik kann, nämlich umarmen, trösten und so ein Gefühl verbreiten, dass man mit fremden Leuten sich wie eine Gemeinschaft fühlt. Also es war wirklich ein ganz, ganz toller Abend.
Elisa Hirsemann über das Berliner Auftaktkonzert zu einer Tour von The Good, The Bad and The Queen. Morgen gibt die Band noch ein Konzert in Hamburg, bevor es dann weitergeht nach Holland, Frankreich und Belgien. Wir diskutieren über Diesel- und Abgasmanipulation, aber seltener über die Umstände, unter denen Erdöl gefördert wird. Die größten Erdöl- und Erdgasvorkommen werden im Kaspischen Meer vermutet. Land des Feuers heißt Aserbaidschan, denn hier ist an einigen Stellen die Erdoberfläche so dünn, dass Gas austritt und sich entzündet. Schon Ende des 19. Jahrhunderts setzte in der Hauptstadt Baku ein regelrechter Ölrausch ein, von dem auch westliche Industrielle profitierten. Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich eine Ausstellung im Goethe-Zentrum Baku mit Fluch und Segen des Erdöls. Simone Reber ist auf Einladung des Goethe-Instituts dorthin gereist.
Wenige Kilometer vom modernen Zentrum Bakus entfernt ist die Steppe durchlöchert von unzähligen Pumpen. Im Gras dazwischen stehen kleine Pfützen von Öl. Es riecht wie auf einem Schiff. Ebenmäßig heben und senken sich die Bohrspitzen, von ächzenden Keilriemen angetrieben. Längst wird in Aserbaidschan das meiste Öl von Plattformen offshore aus dem Kaspischen Meer gewonnen, aber die wartungsarmen Anlagen aus Sowjetzeiten sind noch immer in Betrieb. Gas und Öl sind allgegenwärtig in Baku. Schon vor 300 Millionen Jahren trat das Feuer aus der Erde. Am Feuerberg züngeln die Flammen noch heute. Und die Anhänger des zoroastrischen Glaubens pilgern immer noch zum 500 Jahre alten Feuertempel am Rande der Stadt. Mit Erfindung des Autos setzte in Baku der Ölboom ein. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts deckte das Land die Hälfte des weltweiten Rohölbedarfs. An diese Vergangenheit knüpft die intensive Ausstellung in der Hauptstadt von Aserbaidschan an, die Alfons Huck gemeinsam mit Asli Samadova kuratiert hat. Öl, sagt der Leiter des Bakuer Goethe-Zentrums, hat in Aserbaidschan zweifellos zum wirtschaftlichen Aufschwung beigetragen, auch im Kulturbereich.
All die Neubauten von den Kulturzentren bis hin in die Orchester oder Theatergruppen und Ähnliches sind in diesem armen Land nur möglich gewesen durch den Ölboom der letzten Jahrzehnte.
Schon am Eingang der Stadt schmiegt sich das monumentale Kunstmuseum von Zaha Hadid an den Hang. Aber wer zahlt den Preis für die Vorzeigeprojekte und den Wohlstand der wenigen, fragen die Künstler in dieser Ausstellung von Prometheus bis Erdöl. Marco Montiel Soto hat in der hohen Halle des Kapellhauses neben der Deutschen Kirche einen historischen Bohrturm rekonstruiert. Der Künstler lebt in Berlin, kommt aber aus Maracaibo, dem Ölzentrum Venezuelas. In seiner Heimat führt gerade die alleinige Abhängigkeit der Wirtschaft vom Öl in die humanitäre Katastrophe. Erst hat das Öl alle anderen Wirtschaftszweige verdrängt, nun sind die Anlagen marode.
I went a couple of weeks ago to Venezuela again to still doing my research.
Ich war vor zwei Wochen zur Recherche in Venezuela. Die Situation ist dramatisch. Die Leute arbeiten nur 3 Stunden am Tag, weil sie den ganzen Tag für Benzin anstehen. An den Tankstellen bilden sich riesige Schlangen. Wir haben zwar große Ölvorkommen, aber die Leute warten 23 Stunden auf Benzin oder suchen Essen. Sie haben keine Elektrizität. Es ist ein großes Chaos.
In Baku hat Marco Montiel Soto alte Fotografien gefunden, die im Innern des Turms zu sehen sind. Ein Schwarz-Weiß-Foto vom Beginn des 20. Jahrhunderts zeigt, wie ein Arbeiter in einem Eimer in das Bohrloch hinabgelassen wird, um den letzten Schlag zu tun. Die meisten starben dabei in der Ölfontäne, lernen selbst die Schulkinder in Aserbaidschan. Dem Mann ist die Todesangst ins Gesicht geschrieben. Die beiden aserischen Künstlerinnen Sabina Schiklinskaya und Chinara Majidova haben die Namen derjenigen recherchiert, die bei der Förderung von Öl und Gas ums Leben kamen. Die letzten Bohrunfälle auf dem Kaspischen Meer ereigneten sich 2015 und 2017.
Das eine war eine Gasexplosion auf der Bohrinsel und der andere Unfall ereignete sich bei einem Sturm. Die Wetterbedingungen waren schlecht und die Arbeiter waren nicht ausreichend geschult, um damit umzugehen, sodass es sich eher um menschliches Versagen handelte als um einen Unfall.
In Aserbaidschan begann die industrielle Ölförderung zwar schon Ende des 19. Jahrhunderts, im großen Stil aber stiegen die Sowjets in den 50er Jahren ein. Sie bauten eine künstliche Insel ins Kaspische Meer und erste Bohrinseln auf Stelzen, die sogenannten Steine. Auf dem Festland arbeiten die Pumpen aus dieser Zeit bis heute in den Vororten von Baku. Der in Berlin lebende Künstler Andreas Lang zeigt in einem brillant fotografierten Film dieses bizarre Nebeneinander von Alltag und Apokalypse.
Es gab da so zwei Ölfelder. Also eines zum Beispiel, das ist in unmittelbarer Nähe von Wohnhäusern. Da läuft dann diese Ölförderpumpe und eine Frau hängt ihre Wäsche unmittelbar daneben auf und geht ein Fenster auf und die gibt dann alten Kaffee aus dem Fenster. Die Ölpumpe läuft die ganze Zeit.
In der vielschichtigen Ausstellung in Baku wird der Preis des schwarzen Goldes sehr konkret. Das Öl macht die Reichen reicher und die Armen ärmer. Den Schaden hat das ganze Land.
Der Raub des Feuers von Prometheus bis Erdöl. Simone Reber war in Baku, um mehr zu erfahren über den Segen und die Kehrseite der Rohstoffförderung in Aserbaidschan. Welche Themen die Feuilletons zum Wochenanfang aufgreifen, das hören Sie jetzt von Gregor Sander.
Das Feuilleton ist ein loser Verbund, da ist jeder für sich selbst verantwortlich, sagt Günter Rühle, und der muss es wissen. Jahrelang leitete er das Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Zum 95. Geburtstag widmet die ihm nun ein langes Interview, in dem er auch sagt, im Theater haben sie es mit einem Haufen Irren zu tun. Da müssen sie Seelenpfleger, Pläneschmied, Kunstkenner, Innen- und Außenminister in einer Person sein. Denn auch mit dem Theater kennt sich Rühle aus. 1984 wurde er Intendant des Schauspiel Frankfurt. Allerdings enttäuscht den Jubilar die aktuelle Dramatik. Die Gesellschaft ist voller Themen, aber das Theater ist von den Autoren, die solche Themen gestalten könnten, völlig verlassen. Zumindest da widerspricht Christine Dössel von der Süddeutschen Zeitung. Dass die Gegenwartsdramatik tot sei, ist nur ein Gerücht. Mut macht der Kritikerin der 1986 geborene Thomas Köck. Der gewann gerade wie im Vorjahr den Mülheimer Dramatikerpreis und schlug dabei unter anderem Elfriede Jelinek aus dem Rennen mit einem Stück über eine junge vietnamesische Frau. Köcks Gewinnerstück Atlas, so Dössel, erzählt in einem Sprachstrom von Flucht und Wiedervereinigung aus vietnamesischer und ost-westdeutscher Perspektive. Über drei Generationen entfaltet sich eine komplexe Familiengeschichte, die auch eine Geschichte von Arbeitsmigration ist, ausgehend von einer jungen Frau, die nach ihren vietnamesischen Wurzeln sucht. Klingt spannend, wurde am Schauspiel Leipzig uraufgeführt und könnte doch vielleicht sogar Geburtstagskind Günter Rühle gefallen. Der teilt in der FAZ lieber noch gegen seinen alten Arbeitgeber, den Berliner Tagesspiegel, aus, dessen Feuilleton er ab 1990 leitete. Berlin ist eine Stadt von Piefkes, der durch den Krieg sowohl die jüdische als auch die technische Intelligenz abhanden gekommen war. Mit dem Rest konnte man nicht viel machen. Die Auflage stieg nicht. Im Osten hatten wir fast keine Verbreitung. Dann kamen wirtschaftliche Probleme hinzu und die Zeitung stand vor der Pleite. Das nackte Elend. Der Tagesspiegel enttäuscht mich jeden Tag. Trotzdem gratuliert natürlich auch der Tagesspiegel seinem nun 95-jährigen Ex-Feuilleton-Chef. Peter von Becker attestiert ihm, nicht allein Wissen, sondern ein Bewusstsein vom künstlerischen Ausdruck als verdichtetes, als erweitertes Leben. Der Schauspieler Bjarne Mädel bekennt in der SZ, ich habe mich immer als Theaterschauspieler verstanden, das tue ich auch jetzt noch, obwohl ich schon so viele Jahre viel mehr Film als Theater gemacht habe. Wer Mädel eher aus Stromberg, Mord mit Aussicht oder als Tatortreiniger Schotti kennt, dem erklärt er trotzdem seine Abneigung gegen das Fernsehen. Normalerweise spricht man nur Alltagssprache, das fand ich meist langweilig. Und dann oft dieses Krimi-Thema, wo waren Sie, was haben Sie gestern Abend gemacht? Und diese verstaubten Beziehungsklischees von Mann und Frau im Fernsehen. Recht hat er natürlich, und so ist Mädel jetzt zwar trotzdem nicht beim Theater gelandet, aber zumindest bei den coolen Streamern von Netflix. Deren neue deutsche Serie heißt How to Sell Drugs Online Fast und erzählt von zwei Teenagern, die aus ihrem Kinderzimmer Drogen im Darknet verkaufen. Wem das nun wirklich zu abgefahren klingt, den belehrt die SZ. Der reale Leipziger Dealer Maximilian S., der aus seinem Kinderzimmer heraus fast eine Tonne Drogen über das Internet verkauft hat, galt als Vorlage. 2015 fand die Polizei bei ihm Koks, Speed, Pillen, MDMA und LSD im Wert von 4 Millionen Euro. Manchmal kann die Realität aber auch ganz wunderbar sein. So wird durch die Schmierenkomödie um das sogenannte Ibiza-Video erstmals eine Frau in Österreich Bundeskanzler. Die Verfassungsrichterin Brigitte Bierlein schließt die Lücke bis zur Neuwahl im September. Friedrich Küppersbusch kommentiert das in der Taz so: Frau, parteilos, kompetent, drei Revolutionen zum Preis von einer.
Gregor Sander hat für Fazit die Kulturseiten vom Montag gelesen. Mein Name ist Sigurd Brinkmann. Kommen Sie gut in die neue Woche und durch die Nacht.